Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit der Moderatorin, Designerin, Köchin und Kulinarikbotschafterin des Wolfgangsees, Silvia Schneider.
Also immer wenn so eine Herausforderung ist, dann denke ich mir, okay, es kann ja nichts sein, ich kann es nur probieren. Und die Pippi Langstrumpf, die hat gesagt, du kannst alles, weil du machst es zum ersten Mal. Und ich finde, das stimmt.
Mit dem Salzkammergut verbinden sie nicht nur die unvergesslichen Sommer am Attersee, es ist bis heute der Ort, an dem sie immer jung sein wird.
Dort an dem See werde ich immer jung sein, weil es immer noch Sommer riecht.
Mhm.
Und ich bin jetzt mittlerweile auch so, dass ich nicht nur im Sommer am See bin, sondern dass ich auch bewusst im Herbst, im Winter an den See fahre, weil das einfach eine ganz neue Ruhe und Gelassenheit ist, die man erst im Alter zu schätzen weiß.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert.
Heute bei uns im Podcast eine Frau, die in Sachen Stil, Geschmack und Schmäh ganz vorne mit dabei ist. Sie moderiert nicht nur ihre eigene Kochsendung im ORF, sondern hat sich vor kurzem auch die Kochjacke ganz offiziell übergestreift mit einer abgeschlossenen Kochlehre. Jetzt ist sie auch noch Kulinarikbotschafterin für den Wolfgangsee und mittendrin beim Mundart Festival. Herzlich willkommen, Silvia Schneider.
Hallo, was für eine Einleitung. Ja. Das ist wow. Also da freue ich mich sehr, dass ich da sein darf.
Hat es dich getroffen, die Einleitung? Bist du das alles wirklich?
Er hat jetzt nichts gelogen und es stimmt alles, was gesagt wurde und ich freue mich so, dass ich jetzt da sein darf mit euch zwei.
Wir freuen uns auch wahnsinnig. Bevor wir loslegen, bevor wir den Leuten ein bisschen erzählen, welche Verbindung du zum Salzkammergut hast, möchte ich gern was erzählen und zwar, Robert, dir habe ich es vorher kurz angeteasert, aber dir noch nicht, Silvia. Wir haben eine Zuschrift gekriegt von einem Hörer und das kriegen wir ja immer wieder und die erzählen uns dann, wo sie uns hören und was der Podcast ihnen bedeutet. Aber die ist herausgestochen, weil der hat mir erzählt und zwar der Michael Lehner. Er ist Kapitän auf einer Boeing 747 Cargo und er hört den Podcast liebend gern in langen Nächten über dem Pazifik.
Wow.
Das finde ich wunderschön.
Was?
Das ist wirklich lässig, ist oder? Cool. Ich meine, so weit entfernt und dann trotzdem im Salzkammergut.
Ja, er sagt, das ist seine Connection nach Hause.
Aber was hat der Michael? Aha, der Michael Lehner, dieser Kapitän, ist quasi von...
Der ist von hier anscheinend, ja, genau.
Liebe Grüße, Michael. Schön.
Super schöner Einstieg.
Ich stelle mir so bildlich vor, oder? Du bist da mitten in der Nacht, hast da das Cockpit vor dir und dann horchst uns zwar Jungs.
Finde ich auch großartig. Silvia, wie fühlt es sich an, Kulinarik-Botschafterin in einer der schönsten Regionen Österreichs zu sein?
Ja, erstens ist es eine Auszeichnung und zweitens ist es was mich mit großem Stolz erfüllt. Und drittens hat es aber irgendwie so eine bodenständige Wärme. Ja?
Mhm.
Weil ich finde, diese Seenlandschaft, die wir da haben, das ist für mich was Besonderes. Na, ich bin am Attersee groß geworden, ich habe da einen irrsinnigen Bezug dazu. Der Wolfgangsee war für mich immer so dieses märchenhafte Reich von Peter Alexander und Waltraud Haas und dem Weißen Rössel. Und ich habe den Film 1000-mal gesehen, also wirklich 1000-mal. Und dann irgendwie, dann hast du die Möglichkeit, mit diesen Menschen von dort zu arbeiten und dann tauchst du irgendwie rein in die Materie. Ja? Wer sind die Wolfganger und wer sind die Aberseer und wer sind die Gilgener? Und da gibt es ja viel zum Erzählen und zu wissen. Und auch diese Kulinarikvielfalt, die da wiedergespiegelt wird und dieser Zusammenhalt, der da besteht um den See und der besteht tatsächlich auch zwischen den Gastronomen, das ist total beeindruckend. Und ich war dann direkt ergriffen, wie ich gemerkt habe, dass sie die erstens gefreien, dass ich mit ihnen da jetzt Dinge machen darf. Und dass die das auch ehrlich meinen, was die sagen. Und das ist schon schön.
Ich finde den Film ja auch wunderbar. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, welche Rolle werden dir auf den Leib geschneidert aus diesem Film? Wärst du die Rösselwirtin? Glaube ich ja gar nicht, weil da ist die Gudrun schon dran.
Naja, ich würde schon die Rösselwirtin gern spielen, weil das ist so resche, böse. Nicht böse, sie hat ein ganz weiches Herz, aber sie ist so resch. Das Klärchen natürlich mit dem F vielleicht auch immer super zu spielen. In Wahrheit war es dann so eher diese Rolle, die Karin Dohr gespielt hat, diese schöne Tochter vom Anwalt, die dann irgendwie umgarnt wird und geheiratet wird am Ende vom Tag und vielleicht eher farblos ist, aber tolle Kleider an hat oder so. Aber ich sage euch was, ich habe mir ein bisschen einen Traum erfüllt. Wir haben für Dreharbeiten für Silvia Kocht, haben wir am Wolfgangsee die berühmte Peter-Alexander-Wasserski-Szene nachgestellt.
Nein.
So, und wer sich erinnern kann, der ist einmal mit dem Sonnenschirm, wo er dann abhebt quasi und mit dem Tablett, wo die Gläser oben bleiben. Und wir wissen ja, dass Peter Alexander ist am Boot hinten gestanden und die haben ihn ein bisschen mit Wasser angespritzt. Und wir haben gewusst, wir werden das ähnlich machen, aber ich muss dann auch selbst wirklich Wasser fahren, weil wir haben kein Double und so weiter, Wasserski fahren. Und wir machen das. Naja, und es kommt der Wasserskilehrer und der gibt mir so eine Einweisung und zuerst haben wir die Szenen gedreht, wo ich am Boot bin und so ein bisschen ausgespritzt werde. Und ich habe ein Dirndl an und drunter eine Schwimmweste. Und dann war eben, du musst quasi mit den Skiern mit dem Start losfahren und Dings. Und mir schaut oben von der St. Wolfganger Kirche natürlich der ganze Ort zu. Was besonders angenehm ist, wenn du was zum ersten Mal machst. So. Und dann ziehe ich halt auf und das funktioniert nicht beim ersten Mal. Mir hat die Haxen komplett auseinandergerissen, Wasser geschluckt ohne Ende. Okay, machen wir es nur einmal. Ja. Wieder komplette Katastrophe, wird nichts. Und ich denke mir so, hey, scheiße, die schauen alle zu, ich muss das machen. Drittes, die ziehen auf, ich komme schnell weg, stehe auf und fahre den Scheiß. Und ich denke mir, und oben applaudiert die Kirche und ich denke mir, hey, wie geil ist denn das? Hat super funktioniert. Und dann war die nächste Hürde, dass du quasi im Fahren, du ziehst auf mit dem Tablett in Händen und dann musst du während dem Fahren aber so umgreifen, dass du mit einer Hand dich festhältst und mit der anderen das Tablett in der Hand hältst. Und dann nur so ausschaust wie Peter Alexander und die Grimassen schneidest. Und das hat dann auch funktioniert. Und dann ist alles geschafft und ich komme auf das Boot zurück und war total euphorisiert und tausend Endorphine, die aus mir rauskommen. Ich habe mir gedacht, ich bin die Königin der Welt und wie geil ist das, dass ich das geschafft habe. Und der Wasserskilehrer sagt zu mir, ich wollte es da vorher nicht sagen, aber es hat ein Double gewartet aufs Eck, weil das ist unmöglich, dass man das beim ersten Mal schafft.
Aber sei doch jetzt einmal ehrlich, du bist doch nicht zum ersten Mal Wasserski gefahren und probierst es dann sofort.
Ich schwöre dir, es war das erste Mal Wasserski, ich war total null und ich habe einfach gewusst, bitte lieber Gott, mach, dass das funktioniert und es hat dann Gott sei Dank funktioniert.
Also echt Respekt. Ja.
Danke, danke, danke.
Aber bist du generell so ein Typ, der sich immer wieder reinschmeißt in solche Herausforderungen?
Ja, also voll, mir taugt das auch total. Also immer, wenn so eine Herausforderung ist, dann denke ich mir, okay, es kann ja nichts sein, ich kann es nur probieren. Und die Pippi Langstrumpf, die hat gesagt, du kannst alles, weil du machst es zum ersten Mal und ich finde, das stimmt.
Und ich liebe es, dass sie Pippi Langstrumpf zitiert.
Und ich muss wieder mal den Richard Branson zitieren, der sagt, immer zuerst Ja sagen und dann anscheißen.
Genau. Und ich habe genau die gleiche Einstellung. Und ich glaube, wir Fernsehleute, wir haben das auch so ein bisschen, dass wir fragen nachher, ob es passt. Und das ist das Schöne. Und ich habe da oft meinen Vater irgendwie so in Gedanken, weil unser Vater war dafür verantwortlich, dass er uns den Sport beibringt. Also Skifahren und Radlfahren und Schwimmen und alles. Und er hat gesagt, beim Radlfahren war ich schon immer so, dass egal wie oft ich runtergefallen bin und egal wie blutig die Knie waren, ich bin immer wieder aufgestiegen. Und dann beim Schwimmen lernen war irgendwie so der Trigger, naja, schau mal, ob du den Köpfler vom Trampolin machst. Und wenn du dann machst, dann kriegst du eine Barbie. Und jetzt ist es noch immer so, ich habe vor kurzem die Situation gemacht, dass ich klettern war für eine Fernsehsendung in Gozo und ich habe mir gedacht, das wird eigentlich so ein Fernsehklettern, also ein bisschen Pseudo, 2 Meter am Berg rauf und wieder runter. Und das war dann aber wirklich 10 Meter Top Rope und wirklich an der Wand im Freien raufklettern. Und ich bin so bei 3 Metern oben und schaue runter und denke mir, hey, scheiße, warum erstens? Zweitens, ich kann das nicht. Drittens, das geht nicht. Wie soll ich das schaffen? Und dann habe ich mir gedacht, aber wenn du oben bist, dann kriegst du Barbie. Und dann bin ich halt rauf und habe mir gedacht, okay, geschafft. Und das ist irgendwie so, ich glaube, das ist was, was wir mitnehmen können in den Alltag, dass manchmal sind Dinge, wo wir glauben, dass die unmöglich sind, sind nur so unmöglich, wie wir glauben, dass sie sind. Weil es geht dann einfach.
Absolut.
Nicht auf, Entschuldigung.
Ich habe eine Herausforderung für uns drei im Sommer am Wolfgangsee. Gehen wir Klippenspringen in Fürberg, 10 Meter. Was sagt ihr?
Ja, sicher. Habe ich davon gehört.
Kennst du's?
Ich habe davon gehört. Ich will es machen und let's do this.
Robert, und wir machen es auch.
Okay, bin dabei. Jetzt hätte ich aber eine Frage anschließend auf das. Das Ziel, wie du klein warst, war die Barbie. Was ist denn jetzt so ein Luxusziel für dich?
Nur immer die Barbie,
Robert.
Das kann nicht sein.
Es gibt jetzt nichts mehr, wo ich sage, das möchte oder mit dem belohne ich mich. Einfach, das ist nicht mehr der Anspruch. Für mich ist der Anspruch, dass du alles, was dir angeboten wird im Leben, das musst du ausprobieren, weil sonst weißt du nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Und wie cool ist es, dass ich die Möglichkeit habe, Dinge zu probieren? Wie blöd wäre ich dann, wenn ich Nein dazu sage? Und im Nachhinein, ich bin oft mutiger als gescheit, das stimmt. Und ich habe auch irgendwie einmal so die Situation gehabt, ich habe moderiert für das Jagdkommando. Ja. Deswegen habe ich auch diesen Bundesheer-Regenschirm.
Das verengt uns eigentlich, ne?
Also bist du Jakobmann?
Nein, nicht Jakobmann, aber die Moderationen fürs Bundesheer, die Airpower ist natürlich auch Bundesheer. Und ich habe auch diese ganzen Werbesachen zu Hause, nur ich nehme es nicht, wenn ich in Wien Termine habe. Aber es ist ziemlich cool von dir, dass du mit dem Bundesheer-Regenschirm da durch Wien spazierst.
Nein, ich bin stolz darauf. Und ich habe fürs Jakobmann moderieren dürfen und das war 60 Jahre und die haben nicht so die Kohle gehabt jetzt für die Gage, auch wenn es nicht viel gewesen wäre. Und mein Bruder macht da ein bisschen die Verträge und mein Bruder ist Fallschirmspringer. Und der Patrick sagt so, na ja, aber war er doch eine Geschichte, macht man doch irgendwas irgendwie so mit Eichhörnfallschirmspringern oder mit Black Hawk und so. Und vielleicht war er das ja was auch für die Pressegeschichte, dass die Silvia da rausspringt. Ohne, dass ich das weiß. Und er teilt mir das dann im Nachgang mit und ich sage so, ja super, ich meine, das ist vielleicht dein Traum, aber meiner ist das jetzt nicht. Ne? Naja, und dann hat es aber wirklich nach ein paar Jahren gepasst, dass das Jagdkommando oder da die Einheiten haben da Pressegeschichten gemacht und haben gesagt, okay, die Schneider, die hupft aus diesem Black Hawk mit raus. Und dann komme ich halt hin auf dieses Feld, wo die springen und dann haben mir die wirklich also einen Springer oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, da bei denen irgendein Oberst Superstar Mission Impossible, Tom Cruise, was weiß ich.
Oder wirklich, war er so fesch?
Alter, ich wäre ohne Fallschirm mit dem rausgesprungen, ganz ehrlich. Es wäre mir so egal gewesen. Und da wollte ich mir überhaupt keine Blöße geben in dem Moment, wie auf einmal diese Hühner da gestanden ist. Und dann habe ich halt so da und es war das total, überhaupt kein Problem. Naja, es war eine super Erfahrung. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ich habe sie wahrgenommen, ich bin gesprungen und ich lebe noch. Es war super.
Ich hoffe, er hört zu beim Podcast.
Bist du schon mal gesprungen, Robert?
Nein, bin ich noch nicht.
Obwohl,
ich habe einen lieben Freund, den Tricky Nicky, der hat das ja auch oft genug gemacht und hat oft gesagt, ich soll das auch tun. Du schon, oder?
Ja, bei mir war der erste Fallschirmsprung mein Poltern.
Was?
Könnt ihr euch vorstellen, damals habe ich noch in Salzburg gelebt, in der Früh klingelt es an der Tür, meine zukünftige Frau war eingeweiht, ich schaue auf die Kamera und denke mir, oh mein Gott, meine Freunde stehen da draußen. Und es hat wirklich keine 15 Minuten, 20 Minuten dort waren wir beim Hangar 7. Mhm. Und da ist schon von den Flying Bulls die Maschine gestanden. Ja, ich habe nicht Nein sagen können natürlich, aber das war wirklich ein heftiger Moment. Und mittlerweile bin ich ja Moderator vom HSV Red Bull Salzburg, von den Fallschirmspringern. Also das heißt, ich bin öfters gesprungen, ja.
Cool. Wer das auch noch gern macht, ist der Robert Kratke.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Ja,
das auch. Ja, es ist einfach so ein Endorphin-Kick, oder?
Ja, voll.
Komm, Robert, jetzt haben wir die da auch noch aus.
Ja, danke.
Jetzt gehen wir
haut's mich raus. Und in diesem Moment bin ich wieder professionell und frage die Silvia.
Welcome back.
Das Festival, das du präsentierst diese Woche, trägt einen ein bisschen eigenartigen Namen, weil der doppeldeutig ist. Und es geht aber gar nicht um den Dialekt, sondern um die feine Küche, einfach mit Charakter. Was macht das Mundart Festival für dich so besonders?
Für mich macht das Mundart Festival so besonders, dass sich die besten Kulinariker und Gastronomen um den See zusammengeschlossen haben, gemeinsam mit ihren regionalen Produzenten und Hand in Hand Events organisieren, die einzigartig sind in der Landschaft, in ihrer Art und so das Publikum an den See holen. Und da sind so lustige Ideen dabei und so schöne Momente, dass ich mir denke, das muss doch das Publikum anziehen. Und ich glaube, dass die Events schon sehr, sehr gut ausverkauft sind teilweise. Aber was ist das für eine geniale Möglichkeit, dass ich in dem Ambiente mich an einem Tag zum Beispiel durchkoste durch die 7, 8 besten Gastronomen rund um den See. Und das ist sowas Schönes, weil Essen verbindet. Es kann dir gar nicht fad werden, weil du hast die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Mundart Roas, dass du von Station zu Station gehst. Überall gibt es ein gutes Weinderl, dann hast du dort die Vorspeise, dort hast du die Nachspeise. Und es ist immer ein Gespräch und ein Austausch. Das heißt, du musst nicht einmal sitzen an einem Tisch mit Leuten, die du nicht magst, sondern du machst dir deine eigene Gaudi. Und das sind einfach so schöne Momente. Und mich emotionalisiert das mittlerweile auch, wenn ich mir denke, okay, das sind eigentlich Mitbewerber, die durchaus auch in einem Konkurrenzkampf zueinander stehen, aber die Fähigkeit haben, sich zusammenzuschließen und zu sagen, hey, das machen wir gemeinsam und das wird super.
Wunderbar. Was ist denn dein absolutes Highlight? Weil ich kenne das Programm ja ganz gut. Auf was freust du dich am meisten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, auf Team 100 Bros, weil das so besonders ist. Das ist, ich habe das versucht, meinem Freund zu beschreiben und der ist irre und sage, du hör zu, da gehst von Lokal zu Lokal und in jedem Lokal kriegst du einen Gang und dann fährst mit dem Bootal weiter oder mit der Kutsche. Und er sagt so, oh, basically it's like a pub crawl, yeah, just with fine dining. Und ich so, ja, eigentlich ja.
That's what we do every day.
Ja, ja, auf das freue ich mich besonders und ich freue mich auch besonders auf diese, die Schaffbergbahn hat sich überlegt, dass du quasi kommen kannst, du kriegst einen Essenskorb und kannst dann quasi dein Frühstück in der Bahn einnehmen, mhm, rauffahren auf den Berg, spazieren gehen, dann beim Runterfahren kriegst du wieder einen Korb mit Essen. Also das wird so exorbitant lässig, also ich freue mich richtig.
Ist das die Art von Küche, die du privat auch bevorzugst, so diese bodenständige, aber trotzdem ganz hoch zu bewertende Kulinarik des Landes, des Wolfgangsees?
Also ja, also ich bin, wenn ich selber koche, dann koche ich immer sehr bodenständig und sehr deftig, ja, also österreichische Küche, Schweinsbraten, Knödel, mhm, Ente, solche Sachen. Und ich schätze das auch, dass das am Wolfgangsee Widerhall findet, dass die diese regionalen Klassiker aufgreifen, die österreichischen, aber auch im Fine-Dining-Bereich eine neue Interpretation schaffen, mhm, und das auf ein anderes Level heben. Und das zeigt auch, dass die Kulinarik ständig weiterentwickelt, auch wenn wir jetzt im Privaten gerne rein haben mit einem Schweinsbraten und Kartoffeln und Knödel. Aber wenn ich mal was erleben möchte, dann schaue ich mir an, wie interpretiert ein Top-Gastronom einen Schweinsbraten.
Super.
Und es ist super.
Mhm. Das ist wirklich spannend. Jetzt hast du vorher erzählt, deine Kindheit hat sich doch auch immer wieder am Attersee abgespielt. Ich nehme an, wahrscheinlich zwischen Linz und Attersee bist du aufgewachsen. Wie war denn deine Kindheit am Attersee? Was sind denn so deine Erinnerungen zurück an Salzkammergut?
Ach, was darf man erzählen, was darf man nicht erzählen? Also,
Bei uns alles.
Ja, wirklich, okay. Also ich habe besonders in Weyreck habe ich besonders viele tolle Erinnerungen, weil ich als Kind in einer Tanzschule war. Und wir sind mit dieser Tanzgruppe, sind wir immer nach Weyreck am Attersee gefahren auf Tanzschullager. Und das war dann eine Woche lang und dann haben wir dort trainiert quasi als Kids. Aber in Wahrheit waren wir Kinder, ne? Wir sind baden gegangen und wie wir dann so Teenies waren, sind wir, wer es noch kennt, das Parablü. Yeah. Parablü, sagt ihr das was?
Natürlich.
Ernsthaft?
Ja, sicher. Ich bin Parablü war das Beste eigentlich. Das war so meine Jugend und wir sind auf den Balken oben gesessen, ja, wenn du dich erinnern kannst. Und es war mein Wohnzimmer.
Wirklich?
Ja.
ich hab geforscht, offiziell im Podcast bin ich 10 Jahre älter als du.
Ist das der Ernst?
Ja, ich bin 2 Jahre älter als du.
2?
Ja, aber ich will das nett sein.
Okay, na warte mal, aber dann vielleicht an einem unfassbaren Samstagabend haben wir uns dort begegnet, aber natürlich werde ich dich da nicht interessiert haben, weil ich einfach 2 Jahre damals als Teenager eine andere Baustelle. Aber das
aber warst du vielleicht die Linzerin, die uns immer so angeschaut hat?
Genau die war ich. Genau die. Mayo.
Nein, aber es war das Beste. Parablü war das Beste, weil für die, die es nicht mehr kennen, das war ein altes, wie soll man denn sagen, es war kein Bootshaus, aber es war so eine typische Badehütte, die umgebaut war zu einer Bar. Mhm. Und draußen war der Schirm, mhm, und du hast rausgehen können in der Nacht auf den Steg zum Schmusen, mhm, muss man auch dazu sagen, ja. Und dann drinnen war es lustig. Der Geli war drinnen, wenn du dich an den erinnern kannst. Ja. Der Geli ist der, der ausgeschaut hat wie der Kaiser, der Wirt von dort.
Ja, okay.
Und also das war einfach legendär.
Ja, also das war ganz großartig und da habe ich so viele schöne Erinnerungen und natürlich dann auch viele Sommer, die wir dort verbracht haben, dann einfach auch mit der Familie. Und das ist, also dieses österreichische, der Sommerfrische, das versteht in der anderen Welt niemand. Mhm. Nein, das haben wirklich nur wir. Und was das heißt, wie der See in der Früh riecht, wenn du aufstehst, wie das riecht, wenn du am Nachmittag einen Steckerlfisch isst, wie das riecht, wenn dann die Sonne untergeht und die Grillen zirpen und du vielleicht ein Lagerfeuer hast oder einen Grill, das Holz von unserem Haus und, mhm, einfach diese unbeschwerte Leichtigkeit des Seins, die du wirklich nur dort in unserer Seenlandschaft hast, da geht mir so das Herz auf. Mhm.
Riecht der See auch jetzt, wo du erwachsen bist, mhm, oder Erwachsener, immer noch so?
Ja, der wird immer so riechen und deswegen, das ist auch das Beste, dass dort an dem See werde ich immer jung sein, weil es immer noch Sommer riecht. Mhm. Und ich bin jetzt mittlerweile auch so, dass ich nicht nur im Sommer am See bin, sondern dass ich auch bewusst im Herbst, im Winter an den See vor, weil das einfach eine ganz neue Ruhe und Gelassenheit ist, die man erst im Alter zu schätzen weiß.
Wunderschön, wirklich.
Wir wissen das.
Wir wissen es sowieso. Ich möchte noch zu deiner Fernsehsendung kommen, Silvia kocht. Du hast ja als Moderatorin begonnen, aber dann eben die Lehre gemacht. Was hat dich zu dieser Kochlehre hingezogen?
Ach, das war irgendwie die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Also es war so, ich habe schon seit ganz vielen Jahren immer Kochsendungen gemacht, nicht nur für ORF, sondern auch für deutsche Sender, für LT1 in Oberösterreich, also seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe immer die gleichen Probleme gehört von den Gastronomen. Sie haben zu wenig Personal, die Gastro hat einen schlechten Ruf, wir haben keine Leute, die nachkommen. Also immer diese Probleme. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit Silvia Koch eine sehr große Fläche habe, für die Gastro zu sprechen. Die Gastronomen mir aber noch nicht ganz vertrauen, weil sie mich viele nicht einordnen haben können. Ist das jetzt eine von uns? Ist das nur eine Moderatorin? Was will die Blonde da überhaupt? Was soll das? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache die Lehre, weil das ist der größte Liebesbeweis gegenüber der Szene, die man bringen kann. Und ich bin dann hin, dort aufs Wifi, und ich habe mir gedacht, ich reite dort ein, wie...
Ich bin jetzt da.
Wie ich bin da, gibt's mir das. So, und die haben das sehr schlau gemacht. Sie haben gesagt, Moment, die müssen wir nur blöder und härter prüfen als alle anderen, weil sonst haben wir den Arsch offen, ja? Schreib einmal zusammen, was du eigentlich schon an Kocherfahrung hast. Wie viele Stunden, was hast du schon gelernt und so weiter. Dann habe ich das zusammengeschrieben und dann komme ich eigentlich auf die dreifache Lehrzeit, weil ich schon so lange das mache und es gibt niemand anderen auf dieser Welt, dessen Lehre so gut dokumentiert ist wie meine.
Das stimmt.
Weil das einfach seit über 10 Jahren mache ich Kochsendungen und mit den besten Leuten des Landes. Aha, na gut. Okay, aber das allein, das reicht nicht. Du musst zusätzlich jetzt nur, wie das bei jeder verkürzten Lehre der Weg war, ein Jahr lang in einen Betrieb gehen und als Lehrling arbeiten. Das machst du jetzt. Okay. Und dann musst du nicht nur die Kochlehrabschlussprüfung machen, die ist praktisch und mündlich, sondern du musst auch von der Berufsschule Teile abschließen, weil du hast ja nur just studiert, du hast keinen Berufsschulabschluss. Mhm. Und das sind zache Sachen, weil das ist viel Steuerrecht, das ist viel Mathe, also das war zach. Naja. Und dann war ich aber in der Lehre und die Lehre hat mir großen Spaß gemacht. Beim Göttfried habe ich die gemacht, in Linz, beim Christian Göttfried. Und das war so eine tolle Zeit. Es war mega anstrengend, aber mir hat das voll getaugt. Dann wieder lernen für die Prüfungen war nicht leicht, weil du doch irgendwie aus diesem Studienhirn rauskommst und dann wieder hinsetzen und Material lernen ist schwierig. Aber dann, wie ich es geschafft habe, ich war so stolz. Und wie ich den letzten Gang abgeben habe, ich habe dann auch ins Waschbecken reingekriegt, weil ich so fertig war mit den Nerven. Und dann nachher hat eben der Prüfer, das ist ja Kommission, und der hat dann gesagt, Frau Schneider, Sie sind jetzt eine von uns, machen so einen Stolz. Und das war super. Da muss ich nicht mehr reden. Und das war super. Und da habe ich dann gemerkt, dass einfach auch die Köche darauf reagiert haben und gesagt haben, hey, das ist schon, das war eine Leistung und okay, jetzt nehmen wir es an von dir. Und seitdem darf ich immer mehr für die Gastro sprechen.
Ja.
Auf eine kleine Art und Weise natürlich. Ich bin nur immer nicht ein Star-Koch oder so, sondern ein kleines Köchlein da. Aber ich darf für sie sprechen und das ist toll.
Wow.
Darf ich mich wiederholen? Respekt.
Ja, danke, danke.
Ja,
danke.
Ja, absolut Respekt. Gibt es trotzdem nur Gerichte, die so eine Herausforderung sind, dass das einfach nicht bewältigt ist? Gibt es sowas, wenn man Koch ist, trotzdem immer noch?
Köchin.
Nein, ja sicher. Also, du, es gibt so Sachen, müsst ihr gendern im Podcast?
Nein, aber ich fand es gerade charmant. Das war lustig.
Okay. Gut, ich danke für die Genderung.
Und ich entschuldige mich.
Es ist mir aber auch wirklich blunzen, muss ich sagen, aber danke.
Hätte man das auch geklärt.
Ja. Natürlich, also wenn du jetzt in so Lokalen bist wie Geranium oder Alchemist und so weiter, ich meine, die machen da Chemie, das ist nicht mehr Kochen, das ist was anderes. Da traust du dir als Normalsterblicher nicht ran und du hast da nicht die Gerätschaften zu Hause. Aber ich würde alles ausprobieren. Mhm. Es gibt da nichts, was ich mir nicht trauen würde da.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung, dieses alles ausprobieren. Jetzt weiß man ja von dir, oder zumindest wir wissen es, weil wir uns damit beschäftigt haben, du hast just studiert, du bist Fernsehmoderatorin, Tänzerin im Endeffekt, du bist Modedesignerin und dann ausgelernte Köchin. Ist dieses Ausprobieren, liegt dir das einfach so? Ist der Weg das Ziel bei dir? Bist du nie ankommen? Kann das sein? Beruflich.
Ah, soll ich mich jetzt auf die Couch legen oder was ist los? Ja, ja.
Jetzt kommen wir zum philosophischen und Psychologie.
Ich weiß nicht, mir, aber du hast recht, wenn du sagst, der Weg ist das Ziel, ja, das stimmt. Und mir macht einfach das Tun so viel Spaß. Mhm. Mir macht es einfach Spaß, Dinge auszuprobieren. Aber es ist ja gleichzeitig meine größte Angst, dass ich irgendwie nicht zusammenkomme in der Zeit, die ich habe und nicht alles ausprobiert habe, was ich gern machen würde. Und wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage und uns geht es so gut. Und wir können so viel machen. Wer hat das schon? Und da... Also mich kickt das, ne, wenn ich Sachen machen kann und ausprobieren kann.
Hm? Aber was verbindet diese Stationen? Gibt es da irgendein Element, dass du sagst, für dich ist es eine komplett logische Folge?
Ja, irgendwie ist es schon eine logische Folge. Ne? Mein Vater sagt immer, es sind dir Dinge in die Hand geschrieben und das stimmt. Und das stimmt schon als Kind. Ne? Als Kind wollte ich immer Schauspielerin werden. Ne? Und dann habe ich die Schauspielausbildung gemacht in Hamburg. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber trotzdem, du kommst irgendwie aus dieser Akademikerfamilie und ich habe irgendwie sehr schnell gesehen, dass das Schauspiel, das kann schon ein schwieriges Pflaster sein. Und dann hat sich das irgendwie ergeben mit dem Jus-Studium. Das war so ein bisschen eine Lügengeschichte meinen Eltern gegenüber, weil ich da ja einen Typen kennengelernt habe und ich habe eine Ausrede braucht, warum ich jetzt Jus studiere und nicht in Hamburg bin, und sondern in Stuttgart. Und das war halt gerade die Ausrede, die gepasst hat und die Eltern haben das auch durchschaut. Aber es hat dann funktioniert und Jus war dann so dieses Analytische, dieses Sichere, dieses okay, das machst du jetzt. Und dann irgendwie diese Arbeit beim Fernsehen und die Moderation, das ist so die natürliche Zusammensetzung aus dem strengen Juridischen, dass du gut vorbereitest, dass du dem Kunden gegenüber loyal bist, dass du genau bist. Und in der Moderation musst du aber auch empathisch sein, du musst dich einstellen können auf die Leute, du musst schnell eine Situation erschaffen, die eigentlich, du weißt das eh am besten, Robert, die nicht da ist. Du musst natürlich sein, auch wenn die Situation nicht natürlich ist. Gerade mit Kindern auch jetzt zum Beispiel bei deiner Arbeit. Und deswegen ist das die perfekte Kombi, wenn du das so im Nachgang betrachtest. Naja, und das Design, das war auch immer da. Ich wollte immer, ich bin als Kind vorm Fernseher gesessen und habe gesagt, und das Kleid will ich haben, und das Kleid will ich haben, und das Kleid will ich haben. Und irgendwie hat sich das alles so ergeben und am Ende macht es irgendwie Sinn, dass das so gekommen ist. Dass ich nicht nur Schauspiel gemacht habe, sondern einfach alles.
Einfach einmal alles.
Einfach alles.
Jetzt hast du schon oft deinen Vater erwähnt. Mhm. Was sind denn die Werte, die du in der Kindheit mitbekommen hast und die dich vielleicht ein Leben lang begleiten?
Viel Traditionen. Das war schon so. Also meine Mama ist aus Polen, mein Papa ist aus Österreich und ich habe von beiden Seiten das Brauchtum und die Traditionen mitgekriegt und beides liegt mir gleichermaßen am Herzen. Mhm. Es war immer in unserer Familie das... Der Fleiß war immer ein großes Thema. Das ist auch aus der Generation unserer Großeltern geschuldet, dass die haben mit Fleiß unser Land wieder aufgebaut. Und ich habe das nur im Kopf, dass wir das denen verdanken auch ein bisschen. Und auch schon der Respekt der Familie gegenüber, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel sogar. Mhm. Aber es ist halt da und das wird immer so sein. Und auch die Liebe dem Land gegenüber. Einerseits die Liebe Österreich gegenüber, andererseits die Liebe Polen gegenüber. Und als junger Mensch verstehst du das nicht, was das ist, aber umso mehr ich groß werde, merke ich, dass ich doch einen Stolz habe auf das, was ich bin. Und ich möchte das jetzt gar nicht nur auf Österreich oder auf Polen beziehen, sondern auch auf jedes Land. Jedes Land hat seine Eigenheiten, auf die sie stolz sein kann. Und vielleicht vergessen wir das mittlerweile ein bisschen zu oft.
Ich finde das ganz interessant. Seit wann machst du Silvia kocht?
Ich glaube, wir haben 2019 mit den Dreharbeiten angefangen, oder? Und 2020 haben wir das erste Mal ausgestrahlt.
Ja, genau. Wie ich meine tägliche Sendung auf Radio Wien. Wir haben zur selben Zeit, zur selben Sendezeit täglich um 14 Uhr Sendung. Ja. Darum sehe ich dich immer stumm im Studio. Wir haben einen Monitor und ich schaue dir immer zu. Aber mich würde eine Frage interessieren, wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit. Was war denn dein Lieblingsgericht in deiner Kindheit?
Gefüllte Paprika mit Petersilie-Kartoffeln und Tomatensauce.
Wirklich?
Ich habe es geliebt. Nur die Oma hat den besten gemacht. Gell? Und auch, das ist unerreicht, diese Tomatensauce, die sie dazu gemacht hat. Ich meine, heute weiß ich, dass das nicht die gesunde Variante der Tomatensauce war. Aber sie war so geil und ich weiß nicht, was sie da reingegeben hat. Und das ärgert mich ohne Ende und ich muss das irgendwie erfahren. Aber das war das. Oder... Die Oma hat also eine geile Kürbiszuspeis gemacht mit verschiedenen Leiberl und Kartoffelpüree. Also die Oma, die Schneider-Oma, die österreichische Oma, die war eine sensationelle Köchin.
Was war es denn bei dir, Robert?
Ja, ich war ein bisschen ein seltsames Kind. Ich habe zum Beispiel wirklich Spinat gern gehabt.
Ihr seid beide seltsame Kinder, würde ich sagen. Weil, ja, absolut. Also ich habe ja diese gefüllten Paprika, ich habe das schon geliebt, das, was drinnen war. Diese Reisfülle oder was auch immer und die Tomatensauce. Aber die Paprika habe ich nicht essen können. Aha. Und nein, und auch den Spinat, das war überhaupt nicht meins. Okay. Meins war geröstete Knödel.
Ja, das stimmt. Größte Knödel mit Ei war natürlich auch ein Hammer, aber ja, das waren so ganz simple, coole Geschichten, so Restlessen.
Ja, also ich glaube, dass diese einfachen Gerichte aus der Kindheit, die bleiben. Mhm. Und ich hoffe halt auch, dass das in der nächsten Generation bleibt. Na, weil die Generation unserer Omas, wie wir hier sitzen, die gibt es halt jetzt nicht mehr so.
Stimmt.
Und wir müssen halt so neue Omas haben, die auch noch immer einen guten Schweinsbraten machen können oder gute Knödel und so. Aber ich glaube, gerade in Oberösterreich, wir sind da gar nicht so schlecht aufgestellt.
Muss man als Köchin eigentlich auch manchmal Psychologin sein?
Immer.
Immer?
Doch. Also ich glaube, gerade die Leute, die wirklich in der Gastronomie sind und nicht nur in der Küche stehen, sondern dann auch zum Gast rausgehen, Fralle, da bist Therapeut und da bist Psychologe und da bist Paartherapeut und alles. Und die wissen auch so viel. Und ich weiß auch aus meiner Lehrzeit, unser Wirt, also der Wirt, der Götti, der hat alles gewusst von jedem und er hat auch gewusst, wann am Dienstag wer kommt, mit dem er am Donnerstag aber nicht gesehen werden darf, dann darf sich jetzt keiner von uns verplappern. Das ist halt irgendwie was Lustiges, was dazu kommt und das ist auch so, das ist was, was mir gefällt. Und was ich nur gemerkt habe jetzt in der Kochsendung, die ich für den ORF machen darf, wie lustig das ist, dass du als Moderatorin, die aber auch Köchin ist, jeden Koch, der zu dir als Gast kommt, auf eine Art und Weise therapieren musst. Mhm. Weil jeder anders angegriffen werden muss und aus jedem muss eine andere Fähigkeit rausgekitzelt werden. Mhm. Und das ist halt meine Aufgabe als Moderatorin, dass ich den Koch im besten Licht erstrahlen lasse. Und das ist auch irgendwie cool.
Aber jetzt bist du auch Köchin.
Ja.
Was sind deine Besonderheiten, die man herauskitzeln müsste als Köchin?
Also die Wahrheit ist die, dass ich einen sehr derben Schmäh habe. Und der derbe Schmäh fällt leider immer, lieber Robert, du weißt es, dem ORF-Schnitt. Ja. Also wir schneiden ja selber in meinem Schnitt, in meiner Firma bleibt es meistens drinnen, aber die Redaktion entfernt das dann oder lässt das rausschneiden. Was sehr schade ist teilweise. Weil um 14 Uhr eine leichte Nachmittagserotik finde ich durchaus, durchaus okay.
Nein, wir würden es uns so wünschen, gell?
Siehst du, Silvia, deswegen liebe ich Live-Sendungen, da kann man nichts rausschneiden.
Ja, eh. Und es kommt ja auch so gut an beim Publikum und wir haben immer die besten Reaktionen auf Köche, die diesen Schmäh auch gerne haben und triggern. Und wenn du dann quasi aber 25 Minuten Sendung hast mit so leicht untergriffigem Schmäh, dann kannst du ja 25 Minuten schneiden. Also irgendwas von dem bleibt schon übrig. Und dem Publikum gefällt es immer sehr.
Kannst du uns einen Namen nennen, welcher Koch da wirklich ein lustiger Kerl ist?
Max Stiegel ist da sofort was. Und das bestätigt er, das bestätigt das Publikum. Und mein Vater sagt da immer, dass der Max Stiegel hat das, was Kuhlenkampf hatte. Weißt du noch, wer Kuhlenkampf
natürlich. Ist? Natürlich. Okay, Hans-Joachim Kuhlenkampf, eine Legende.
Ja, Moderatorenlegende. Und Kuhlenkampf hat immer so dieses Spiel zwischen Mann und Frau und natürlich in einer Zeit, wo noch viel mehr gesagt werden konnte, was vielleicht nicht okay war, aber es wurde gesagt und es war irgendwie auch charmant. Und der hat dieses Spiel zwischen Mann und Frau super beherrscht. Und der Stiegel macht es auch. Der macht es ein bisschen offensichtlicher, aber es funktioniert, ja.
Was ist eigentlich jetzt dein Signature-Tisch?
Wenn ich Gäste habe, gibt es immer gefüllte Ente, und zwar mit Apfel und Honig und Knoblauch gefüllt. Wow. Dazu einen warmen Krautsalat mit Speck. Und dann können es dazu sein Kartoffelkroketten zum Beispiel oder Knödel und Pfirsich mit Preiselbeer und ein gutes Safterl.
Also für mich wäre es genau das Richtige. Würdest du kosten?
Ich? Ja, kosten vielleicht schon. Du weißt, ich bin vegan, deswegen ist es ein bisschen schwieriger.
Jetzt lass mal die ausreiben. Das ist so arg. Ich meine, du kannst nicht das Leben am See so verherrlichen. Was isst denn du da eigentlich überhaupt? Da bleibt ja nichts.
Das wäre eigentlich ein Krautfleckerl.
Aber isst dann Fisch?
Schau, ich gebe es jetzt ganz ehrlich zu, weil ich habe das eigentlich... Wir haben schon mal zugegeben. Ah ja, stimmt, genau. Einmal in der Saison gönne ich mir einen Attersee-Fisch. Mhm. Das ist auch in Ordnung, ja. Ich mache es ja aus ganz anderen Weggründen und will einfach beweisen, dass es funktioniert. Weil so viele sagen, geht, das geht ja nicht. Aber es geht.
Für was?
für den Fußabdruck. Es geht wirklich darum, dass wir sehr, sehr viel böse Sachen machen. Das weißt du, brauche ich niemanden erklären. Wir fliegen herum, wir nehmen uns, als wäre es wirklich eine Wegwerfgesellschaft. Und das ist mein Commitment zu zeigen, hey, ich gebe zumindest ein bisschen was weg.
Du bist einfach der bessere Mensch von uns drei.
Und ich mag Tiere.
Genau. Das finde ich, das ist so das Totschlagargument für mich. Was ich so super finde, weil ich mag Tiere auch so gerne. Und das ist wirklich das Argument, wo ich mir denke, okay, gut, Respekt, du hast ja so recht.
Okay, wechseln wir das Thema. Aber vielleicht bleiben wir doch ein bisschen dort. Nachhaltigkeit, Regionalität, wie wichtig sind diese Themen auch für dich?
Ganz wichtig. Also es war mir davor schon wichtig, aber durch die Sendung ist es noch wichtiger geworden, weil das Spannende ist, wir besuchen ja mit Silvia Kocht auch ganz viele regionale Produzenten. Und es ist so, wenn du diesen Prozess begleitest, wie Käse gemacht wird, wie Butter gemacht wird, wie ein Brot gemacht wird, wie Mehl gemahlen wird, wie ein Käse hergestellt wird, wie ein Tier geschlachtet wird, wie Fische gefangen und geräuchert werden. Und dann hast du auf einmal nicht das Produkt, was du im Supermarkt aus dem Regal nimmst, sondern du hast den Menschen, der es produziert, den Bauernhof, der das quasi herstellt, dann hast du ein ganz anderes Verhalten dazu. Und du würdest auch dann nie wieder einen Topfen wegschmeißen oder eine Butter, weil es ein bisschen nicht mehr die Farbe hat, die du gern hättest. Dann machst du was anderes damit. Also das ist schon, und das ist mir auch ein Anliegen, dass gerade wir Österreicher, die dafür stehen, dass wir diese Regionalität haben, dass wir die Landwirtschaft haben, diese Kultur haben, dass das nicht ausstirbt. Mhm. Und dass man das schon am Leben erhält und auch gerade mit der Sendung. Ich weiß, dass wenn wir zum Beispiel einen Salamibauern herzagen, dann hat der nachher Anrufe von Leuten, die diese Salami wollen. Und das gibt dem so einen Auftrieb, das bedeutet mir ganz viel. Und dass man einfach sagt, was da ist, vielleicht kostet es ein bisschen mehr, vielleicht kostet es aber auch ein bisschen weniger. Und dass man da Bewusstsein dafür schafft.
Wunderbar. Das passt ja perfekt in die Region Salzkammergut und Wolfgangsee, gerade speziell, wo es ja auch so viele tolle Produzentinnen und Produzenten gibt. Was sind denn so deine Favorites?
Ich habe diesen Schafmilchbauern kennengelernt, der das Joghurt macht von Abersee. Wie heißt denn der? Wisst ihr das jetzt zufälligerweise noch?
Ich war dabei bei der Präsentation, ich habe es mal nicht gemerkt.
Ich weiß jetzt auch nicht. Aber der ist ein Hammer. Ja, es ist ein gestandener Typ, der einfach auch schon ausschaut wie so ein Postkarten vom Wolfgangsee und dann macht er auch noch so coole Produkte und ist aber auch so witzig. Und dann haben wir einen Bauern besucht in der Region St. Wolfgang. Die haben eine Rindviehzucht. Der macht aber auch alles rundherum. Die Frau macht irgendwie Blumengestecke. Dann machen sie eine Butter aber auch noch. Also es sind so viele dort rundherum. Da wirst du gar nicht fertig mit dem Aufzählen.
Ich liebe auch die Lebzeltereien zum Beispiel im Wolfgangsee, oder?
Das hat jetzt die junge Generation übernommen, sehr spannend auch vom Thema her. Und diese Lebzelterei, das ist ja auch was Geschichtliches. Ne? Die Lebkuchen waren damals im Mittelalter, wie St. Wolfgang zu diesem großen Pilgerort geworden ist, war das das beste Reiseproviant für die Pilger. Weil das ist nicht schlecht geworden, ne? Das haben sie mitnehmen können. Die Wolfganger, nicht blöd, haben das verkauft, haben Kohle gemacht damit. Und dann ist das geblieben, bis heute. Und das ist so irgendwas, wo man denkt, boah, hey, Wahnsinn, seit Hunderten von Jahren gibt es das dort und das gibt es noch immer und jetzt ist da eine junge Chefin. Finde ich großartig.
Ich finde es auch super. Wisst ihr, wie man harten Lebkuchen wieder weich macht?
Ja, ich glaube mit einem Apfel, oder?
Was hast du?
Ich hätte es jetzt in Milch dunkt, aber
ja, aber das, was man früher gemacht hat, wirklich in dieser Zeit, man hat einfach reingeblasen. Die warme Luft des Atems macht das Ganze wieder weich. Müsst ihr mal ausprobieren. Funktioniert wirklich, ja.
Okay. In Corona-Zeiten der Hammer.
Magst du mal? Silvia, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit und die Gegenwart gesprochen, aber du bist ja ein Mensch, der nicht ruht offensichtlich. Was bringt denn die Zukunft bei dir? Was sind so die nächsten Steps, die nächsten Sachen auf der Bucketlist?
Also ich tue eigentlich keine Bucketlist schreiben und ich tue auch nicht so mir irgendwas als Ziel setzen, das mache ich nicht. Weil ich finde, dann wird man immer enttäuscht, wenn man das irgendwie nicht erreicht. Aber im Herbst kommt ein Kinofilm raus, wo ich mitspielen habe dürfen. Paul Pizzerra und Otto Jaus, Neo Nuggets, Teil 2 quasi. Das war eine große, neue, tolle Aufgabe. Und im Mai darf ich einen Krimi drehen mit Manuel Rubey und Hilde Dalig. Auf das freue ich mich auch sehr. Und irgendwie so das Lustige ist, jetzt kommen immer mehr so Schauspielsachen. Und das taugt mir irgendwie. Mhm. Vielleicht wird diese Richtung ein bisschen mehr werden, das weiß ich nicht, aber es würde mich freuen. Und dann kommt wieder viel Mode und neue Kollektionen und neue Kooperationen auch, auf die ich mich freue. Also ich nehme alles so, wie es ist, aber am meisten freue ich mich auf den Weg und gar nicht auf das Ziel.
Und jetzt kommt einmal ein toller Sommer im Salzkammergut.
Sicher, ich meine, das ist ja das Geilste. Ich kann jetzt total offiziell dort Urlaub machen und sagen, es ist Arbeit. Ja. Das ist so super. Und gerade, weiß nicht, ob das jetzt der Wolfgangsee ist oder der Attersee oder halt dort überhaupt diese ganze Seenregion, es ist einfach so schön. Und ich habe auch irgendwie allen Gastronomen versprochen, dass ich zu ihnen komme. Ja. Also ich muss dieses Versprechen jetzt doch einlösen und werde da quasi meine Tour machen quasi rund um den Wolfgangsee.
Wenn du an einen Duft denkst, der so für dich am meisten nach Heimat riecht, was wäre denn das? Was steigt dann da in die Nase?
Ja, das Wasser, dieses Wasser der Seen, oder? Dieses, und wir wissen alle, wie das riecht, dieses sommerliche Riechen des Wassers ist. Es ist eine Mischung aus noch warmem Asphalt, aber diesem frischen Nass des Sees und irgendwie frisch gemähtem Gras. Mhm. Das ist Heimat.
Mhm. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, wie das riecht.
Das weiß ich.
Also, ich habe das auch in der Nase. Für mich sind es auch die Geräusche, ich sage es immer wieder, die so Heimat bedeuten. Mhm. So das Strandbad in Schörfling meiner Kindheit, wo die Leute laut waren am Sonntag und einen Spaß gehabt haben, gegessen haben, dann hörst du es anstoßen und so weiter. Das ist, man verbindet so Sinneseindrücke, gell?
Ja, das ist irgendwie so eine Glückseligkeit. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob man das mit dem anderen erklären kann, weil weiß ein Deutscher, was das heißt? Die haben ja auch Seen, die werden ja auch wissen, wie das ist, aber trotzdem nehme ich mir das raus, dass das gehört nur uns.
Die Sommerfrische.
Die Sommerfrische kehrt nur uns und wir können es am allerbesten. Wir und Gustav Klimt.
Das stimmt. Und jetzt sind wir wieder beim Robert.
Ja, mein Lieblingsthema. Gustav Klimt ist unglaublich. Sag, wir haben jetzt schon gehört, dass du Wasserskifahren kannst, also du hast das blitzartig gelernt. Was machst du sonst am Wasser, wenn du jetzt unterwegs bist? Schwimmen oder auch Bootfahren, Surfen? Was machst du?
Ich bin eine Taucherin. Mm. Ich gehe sehr, sehr gerne tauchen. Das ist meine große Passion seit dem 12. Lebensjahr. Das taugt mir voll. Wake Surfen habe ich jetzt auch für mich entdeckt. Das macht mir irrsinnig Spaß und da möchte ich heuer ganz, ganz viel machen davon. Ich bin gern am Boot, ich gehe gern schwimmen, ich bin eine Wasserratte, ich bin einfach gern im Wasser. Also alles, was da so mitfällt, mache ich gern.
Mhm. Tauchen kann recht gefährlich sein, gell? Das weißt du schon.
Nee, du musst halt aufpassen. Mhm. Ne? Man muss einfach sehr bedacht sein und natürlich können neue Dinge passieren. Aber da wird man sehr obachtig.
Weil gerade am Attersee hört man ja von vielen Tauchunfällen, oder?
Das sind viel die Apnoe-Taucher, glaube ich, genau. Auch, die da einen guten Sport draus machen und die halt dann in diesen tiefen Rausch kommen oder wo man sich selber überschätzt. Und ich verstehe das auch, dass man sich da selber überschätzt. Und ich war auch schon in Tauchsituationen an Seen, wo ich mir dachte, okay, da kommst du jetzt nicht raus. Aber wann du rauskommst, dann hast du auch wieder viel gelernt und nimmst das mit in die nächsten Tauchgänge. Also man muss dem einfach Respekt zollen. Ja, da muss man einfach lieber dann auftauchen langsam, als weitermachen.
Stimmt. Stichwort Wakesurfen. Das nächste Appointment, das wir haben, Humberto Schenk von der Scaleria, Florian Breimel vom Attersee-Boot, wir kommen. Ja.
Ja. Eine Ankündigung nach der anderen.
Ja, also wir haben viel vor.
Der Sommer meines Lebens, Klippen springen, Wakesurfen, nur bei Gastronomen essen, es wird herrlich.
Oder? Was sind denn so deine Lieblingsplätze im Salzkammergut, wenn du mal ausspannen wirst? Was ist jetzt nicht, wo du essen hingehst, sondern wenn du mal privat bist, wenn du Ruhe suchst, was sind so deine Plätze?
Also am Wolfgangsee, da gibt es jetzt diese Seerosen, die aus Holz gebaut sind. Das ist so eine Seewegpromenade entlang vom See und das sind so Liegeplätze, wo du quasi dich auf Holz setzt, was so aussieht wie Seerosen und dann schaust einfach aufs Wasser und das ist extrem schön. Ich mag natürlich den Wachtberg sehr in Weyreck, das ist irgendwie mein Hut, da bin ich auch gern. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die Steckerlfisch, die auf der anderen Seite vom See.
Gibt's.
Sind noch?
Ja, ja.
Okay, das ist
so
für mich.
In Linzelberg meinst du?
Ja, genau. Ja. Also das ist was mir extrem taugt. Und dann hat es auch eine Zeit lang die Röhre gegeben, gibt es die noch?
Ja.
Und die war am Anfang extrem gut. Ich weiß nicht, ob die das Niveau gehalten hat, aber das war sehr cool auch irgendwie. Ja. Und auch, muss ich sagen, in St. Wolfgang ist wirklich auch die Wolfganger Kirche, die mir so gut gefällt. Ich sitze dann und schaue dann und denke mir, dieser verdammte Reichtum dort. Mhm. Das ist schon irre.
Du meinst die Bögen?
Nein, man dann alles. Ich meine, das tropft vor Gold und Geschichte und so. Und die Wolfganger, die sind auch stolz drauf und die sind auch ein bisschen dafür bekannt, für diesen Reichtum, diesen alten Reichtum. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie charmant und lustig.
Und das alles nur, weil der Wolfgang den Hammer geschmissen hat,
genau.
Gell?
Gute Geschichte.
Für mich trotzdem auch wichtig, weil meine Eltern dort geheiratet haben in der Wolfganger Kirche und es gibt diese Fotos mit diesen Bögen, das ist natürlich unglaublich. Okay, stell dir vor, du sitzt beim Sonnenuntergang am See, vor dir ein Glas Wein, was liegt, oder wie wir es immer machen, Rosé am See. Rosé, genau, das ist unser...
Wir Männer mit Rosé.
Das ist der Babsi geschuldet.
Ja, meine Frau ist auch dabei und wir drei sind ja eigentlich Family am Attersee. Ja. Darfst gerne mal kommen. Rosé am See, bei uns am Badegrund, genau 90 Grad vor uns geht die Sonne und das ist Leben für uns.
Ich finde, das sollte so ein Spin-off sein von eurem braven Podcast. Sollte der zweite Podcast sein, Rosé am See, der wird immer nur aufgezeichnet mit einem leichten Fetzen.
Ja, passt.
Muss auch nur 15 Minuten dauern oder 10. Und das wären Rosé am See die leichten Spiegelgespräche am Spiegelgartenwasser. Irgendwie sowas.
Ist notiert.
Ich wollte dich einfach vorher fragen, wenn du dann sitzt beim Sonnenuntergang, was geht da durch den Kopf?
Oh, das ist so eine grausige Frage in Wahrheit. Ich meine, ich kann dir jetzt was Hochromantisches sagen, aber die Wahrheit ist, die ein ganz berühmter Moderator, und ich nenne jetzt den Namen nicht, mit dem ich oft arbeite.
Dann weiß ich wer.
Hat zu mir gesagt, was, Silvia, jetzt bin ich so und so alt, wie viel Sommer habe ich noch? Mhm. Habe ich 20? Habe ich 30? Maximal 30. Und der Satz ist so schön und so schier gleichzeitig. Mhm. Und seitdem der den Satz gesagt hat, ist mir das so im Kopf. Und dann ist dauernd diese Frage, wie viel Sommer habe ich noch? Boah. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, den ich habe beim Sonnenuntergang. Freilich ist schön und freilich ist romantisch. Und du freust dich dann auch schon aufs Abendessen oder aufs Heimkommen und Fernschauen bei offenen Fenstern und so. Und es ist warm oder grillen und so weiter. Aber es ist trotzdem diese Frage, wie viel Sommer habe ich noch? Und auch dieses Nachdenken, hey, jetzt ist Zeit, dass wir am See fahren und nicht strampeln und rudern, sondern jetzt fahren wir raus auf den See.
Ich finde auch, dass dieses Ende des Sommers so ein bisschen was Morbides hat für mich immer. So wenn es dann August wird und man merkt, die Tage werden kürzer, das tut schon weh, gell?
Ja, vor allem, weißt du musst dann zurück in die Schule und dann ist Mathe-Schularbeit in der zweiten Woche und das geht einfach gar nicht. Also dieses Gefühl... Dieses Gefühl des ersten Schultags nach dem Sommer, das wird einfach nie weggehen.
Aber ich finde es gerade so schön, dass du dich so zurückerinnern kannst, weil das ist so eine entzückende Erinnerung zurückholen, die eigentlich im Nachhinein gesehen völlig lächerlich ist.
Ja, es ist lächerlich, aber wir erkennen dieses Gefühl alle und wir wissen es ganz genau. Und dieses Gefühl, manchmal kommt es im Erwachsenenalter zurück, dass du dir denkst, hey Scheiße, ich mag heute nicht in die Schule gehen und ich mag schon gar nicht Mathe-Schularbeit schreiben. Und das ist einfach so, wenn du merkst, okay, es geht jetzt der Sommer weg. Und ein Ex-Freund von mir, der hat das ganz schlimm immer empfunden, wenn der Sommer zu Ende gegangen ist. Der hat wirklich damit zu kämpfen gehabt. Und dann ist aber so, ich liebe den Herbst ja auch sehr. Und wenn du dann einmal über das drüber taucht bist, über diesen großen Liebeskummer, dann ist der Herbst ja auch wieder schön.
Weißt du, wo ich immer die meisten Schimpfer krieg? Wenn ich im Sommer vergesse, mich einzuschmieren und mit einem vollen Sonnenbrand am Montag ins Fernsehstudio gehe und meine Maskenbildnerin hasst mich.
Oh Gott, aber Robert, aber das darfst du ja wirklich nicht. Also das ist ja ganz wichtig, protect the skin, ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber ein Sonnenbrand, okay, es ist schädlich und es ist total schlecht, aber dieses Gefühl des Sonnenbrands, wenn du in der Nacht im Bett liegst und die Optik die ganze Zeit, weil du einfach so heiß ist und gleichzeitig hast du aber auch einen Schüttelfrost, irgendwie ist es wieder schön, oder?
Ja, voll.
Unglaublich.
Voll.
Silvia, wir haben viel gemeinsam offensichtlich. Ja. Unsere Erinnerungen, aber auch die Gegenwart und die Liebe zum Salzkammergut. Jetzt kommt unser Wordrap am Schluss. Er ist manchmal gefürchtet, manche bereiten sich sogar vor drauf. Du hast wahrscheinlich noch nie gehört davon. Umso besser, bitte kurze Staccato-Antworten.
Am Salzkammergut schmeckt mir
Topfnockerl. Mm. Warum komme ich jetzt auf Topfnockerl? Das war das Erste. Okay, Topfnockerl.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Gar nichts. Alles super. Auch der Regen ist großartig.
Im Salzkammergut fehlt mir
das Parablü. Komm zurück zu mir.
Das Traurige ist, es steht ja noch. Und wenn du reinschaust, die haben dieses Lagerraum verwendet, aber die Bar steht noch und so weiter.
Aber sagst doch ihr.
Wir beide.
Ja.
Nehmen wir es nicht wieder.
Nicht wieder die Bar.
Ja, das wäre doch super.
Ja, aber ich wüsste doch ein paar. Axel American Bar, da gibt es einiges noch, was man alles noch.
American Bar, danke, Nussdorf. Oder war das legendär auch? Was ist los? Ihr könnt ja ein komplettes Empire dort aufbauen. mit mehreren Lokalen.
Würdest du uns helfen?
Ich würde euch helfen.
Wenn es heute vorkommt, dass du uns einmal könnerst.
Ich würde nicht nach Können, ich würde auch kochen für euch, ich würd dort auf sämtlichen Fässern tanzen wahrscheinlich.
Also. Ich wäre schon glücklich, wenn du unsere Verträge machst.
kann ja.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Die Menschen.
Silvia, es war so ein schönes Gespräch, wir sehen uns bei der Roas.
Ja genau, vielen Dank.
Auf bald, ich freue mich auf euch und alles Liebe da draußen.
Jetzt wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.